Ja, guten Morgen auch von meinerseits. Es ist schon fast 2 Monate her, seitdem wir uns die letzten Verse im Kolosserbrief angeschaut haben. Und damit wir besser verstehen, wo wir uns befinden, hier einen kleinen Überblick. Also wenn ihr euch erinnern könnt, ist die Überschrift des Kolosserbriefs der Christus und der Christ. Das soll vermitteln, dass unser Leben, das, was wir tun, wie wir es gestalten, was wir denken, fühlen, von dem bestimmt ist, wer Christus ist, weil wir durch unsere Rettung in Christus sind. Also es ist ganz eng verbunden, wer Christus ist und wer wir sind. Und darum auch wichtig zu sehen und zu schauen und zu blicken auf Christus. Und in den letzten Versen, in den letzten Abschnitten, die wir uns angeschaut haben, haben wir uns das Gebet angeschaut, das der Paulus für die Gemeinde in Kolossee betet. Ein Gebet, welches wir auch füreinander und für uns selbst beten können. Und es war seine Bitte, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis vom Willen Gottes, damit sie, damit wir angemessen für ihn leben können, ausharren wie ihn im Leiden und andauernd ihn loben. Und genau an diesem dritten Punkt knüpft unsere heutige Predigt an. Der befindet sich in Kolosser, Kapitel 1, der Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr noch nicht das getan habt, mit aufzuschlagen, damit ihr mit eigenen Augen sehen könnt, nachverfolgen könnt, was Gott uns in seinem Wort sagt. Weil in diesem Text es tatsächlich eine Frage gibt, warum der Paulus hier plötzlich unterbricht in seiner Erklärung, in das, was er der Gemeinde vermitteln will, und eine Lobeshymne für Christus anstimmt. Wo es doch so wichtig ist, wie wir von der Gemeinde in Kolossee gesehen haben, dass sie in der Gefahr stehen, von der Irrlehre verführt zu werden. Aber lass uns den Text jetzt gemeinsam lesen und dann wollen wir uns Vers für Vers anschauen. Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass wir da sind, Christus kennenlernen dürfen, ihn sehen dürfen. Vater, unsere Augen sind so müde, wir sind so schwach, wirklich Christus in seiner kompletten Herrlichkeit zu sehen. Darum möchte ich dich bitten, wenn ich jetzt auch dein Wort verkündige, dass du meine Worte führst und leitest, damit wir gemeinsam auf Christus blicken dürfen und seine Herrlichkeit hervorstrahlt und unsere Herzen erbaut und gestärkt werden im Glauben. In Christus Namen. Amen. Ich würde sagen, dass das eins von den epischsten Lobeshymnen von Christus ist. Es gibt andere in der Bibel, wo die Gottheit hervorstrahlt und die Herrlichkeit seiner Menschwerdung beschrieben werden. Aber in diesen 5 Versen wird nicht nur sein Wesen, sondern auch seine Erhabenheit über alles gelobt. Darum auch die Überschrift über die Predigt heute, die Erhabenheit Christi. Und die 2 Punkte, die ich durcharbeiten will, ist die Erhabenheit Christi über alle Schöpfung und die Erhabenheit Christi über die neue Schöpfung. Aber bevor wir uns die Erhabenheit Christi anschauen wollen, will ich zu dieser Frage zurückkommen, wieso der Paulus hier unterbricht und eine Lobeshymne anstimmt. Erstens ist durch die Lobeshymne sind da verschiedene Punkte aufgegriffen, wo er gegen die Irrlehrern antritt und direkt dagegen schon die Gemeinde wappnet. Und indem sie ein großes Bild von Christus haben, sollen sie bewahrt werden und geschützt werden vor den Irrlehren. Aber zweitens, wie wir uns letztes Mal angesehen haben, tut er die Gemeinde in Kolossi sagen, dass sie mit Freuden aushalten sollen, danksagend. Und jetzt zeigt er uns, wie das geht. Es ist so, als könnte Paulus sich gar nicht mehr zurückhalten von dem, was er jetzt sagen will. Und er muss direkt eine Lobeshymne anstimmen, um zu zeigen, wie dankbar er ist und wie groß Christus ist in dem Werk, das er für uns vollbracht hat. Das sind so die zwei großen Gründe, wieso der Paulus jetzt diese Lobeshymne anstimmt. Lass uns jetzt gemeinsam die Erhabenheit Christi über alle Schöpfung anschauen. Erstens, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus hat selbst gesagt, dass Gott Geist ist. Also Gott ist nicht für uns greifbar oder sichtbar. Es bedeutet auch, dass er nicht an Zeit und Raum gebunden ist. Er hat keinen Körper. Darum, alle Vorstellungen, alle Gemälden, alles Denken, was Gott als Mensch darstellt, ist irreführend und tut ihn nicht wirklich vollkommen darstellen. Er ist unbeschreiblich herrlich in all seiner Pracht und Majestät, dass die Bibel ihn beschreibt als den, der sich in Licht kleidet. Es konnte kein sterblicher Mensch ihn sehen und am Leben bleiben. Mose, der ihn nur von hinten gesehen hat, also eine geringere Herrlichkeit von Gott gesehen hat, als seine vollkommene Herrlichkeit, wurde so krass davon geprägt, dass sein Gesicht es widerspiegelt hat und geleuchtet hat. Jesaja beschreibt seine Begegnung folgendermaßen in Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 5. Im Todesjahr des Königs Usias, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihn. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht und mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief den anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscharen gesehen. Also der Jesaja wurde mit Furcht erfüllt, als er diesen erhabenen Gott sah. Und dieser unsichtbare, unnahbare Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er wohnt unter uns. Und er hatte nicht das Aussehen eines Supermodels. Nein, sein Angesicht war eins, das wir gar nicht gemocht hätten, wie es in Jesaja 53 steht. Er wurde verletzlich wie wir, ein Mensch, klein und unbedeutend, in Anbetracht des ganzen Universums. Der Hebräerbriefschreiber sagt, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Also Jesus Christus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes, der Abdruck seines Wesens. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Siegelring. Das Bild wird erst sichtbar, nachdem es in Wachs eingetaucht wird. Und Jesus ist quasi dieses Bild, das zum Vorschein kommt. Zum Beispiel, wenn Jesus die Sündern voller Barmherzigkeit begegnet, die Frau am Brunnen, die Ehebrecherin, den Zöllnern. Das war die Barmherzigkeit Gottes, das sich gezeigt hat. Wenn er seine Jünger mit voller Geduld Grundsätze der Heilsgeschichte immer wieder erklärt, das war die Geduld Gottes, die die Jünger begegnet. Seine Fürsorge, sein Mitgefühl, seine Gnade und seine Liebe, die uns am Kreuz so deutlich werden. Das war die Fürsorge, das Mitgefühl, die Gnade und die Liebe unseres Gottes. Und selbst als Jesus am Kreuz stirbt und Gottes Gerechtigkeit und sein Zorn so klar hervorstrahlt, ja, das war die Gerechtigkeit und die Gnade Gottes. Jesus Christus ist Gott offenbart. Er ist uns gezeigt worden, uns vor den Augen gestellt. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, dann schau dir Jesus Christus an. Zweitens, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und mit dieser Aussage wehrt der Paulus die Irrlehrern ab. jedoch auf den ersten Blick nicht ganz so effektiv, weil die Formulierung ist ein bisschen irreführend. Er verwendet das Wort Erstgeborener. Und die Irrlehren, die sich damals umkreist haben, waren, dass Jesus einfach ein Geschöpf war. Ein geborener Mensch. Und darum ist das Wort Erstgeborener ein bisschen irreführend, weil es doch von Geburt spricht und irgendwie Jesus als nur ein Mensch darstellt. Aber, damit wir das richtig verstehen, ist es wichtig, dass wir erklären, was der Paulus jetzt auch hier meint. Und oft müssen wir für Vorstellungen und Gedanken, die viel zu hoch sind für unseren Verstand, müssen wir erst erklären, was es nicht ist. Also auf alle Fälle heißt es nicht, dass er der Erste war, der geboren wurde. Natürlich, vor Jesus wurden tausende Menschen geboren. Jesus war nicht der Erste, der so geboren wurde wie alle anderen. Es bedeutet aber auch nicht, dass er der Erste war von aller Schöpfung. Also so wie ein Prozess, dass er zuerst kam und dann kam alles andere. Nee, dieser Begriff hat nichts mit der Reihenfolge zu tun, sondern mit der Rangordnung zu tun. In Psalm 89, dürft ihr gerne mit aufschlagen, Psalm 89, Vers 28. Steht, so will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Dieser Psalm spricht über David. Wir wissen, dass David nicht der Erstgeborene in seiner Familie war. Und doch spricht Gott zu ihm, so will ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Hier sehen wir, dass Erstgeborensein nicht mit Reihenfolge zu tun hat, sondern mit einer besonderen Stellung, die gegeben wird. Interessanterweise, wenn man für groß oder größer im Lexikon nachschaut oder für ein Synonym sucht, wird Erstgeborener vorgeschlagen. Also mit Erstgeboren ist so eine große, eine erhabene Stellung, wird dadurch ausgedrückt. Und Jesus bekommt diese Stellung als Erstgeborener. Aber nicht, weil er geschaffen wurde oder geboren wurde. Hier ist das Prinzip, dass das Recht, das der Erstgeborene bekommt oder bekommen sollte, das ist das, was Jesus bekommt. Und in unserer Kultur ist es tatsächlich ein bisschen schwer zu verstehen, weil wir nicht mehr das so folgen, wie es damals war, dass auch ein Segen immer gegeben wird zum Erstgeborenen. Oder heutzutage tun jetzt auch viele Leute, die sich heiraten lassen, nicht unbedingt den Segen von den Eltern holen. Aber wir kennen von der Geschichte von Jakob und Esau, wie wichtig diese Erstgeburt war. Und zwar wird Esau dafür getadelt, dass er diese Erstgeburt verkauft für ein Linsengericht. Also es bezeichnet sich in unseren Versen auf die Stellung, die Jesus bekommt durch diese Bezeichnung, dass er als Erstgeboren wird. Wir benutzen ja oft in unserem normalen Sprachgebrauch, es ist so wie. Und indem der Paulus hier sagt, er ist der Erstgeborene, tut er in gewisser Weise das gleiche ausdrücken. Er ist so wie der Erstgeborene. Also er bekommt alle Rechte. Er bekommt den doppelten Maß von dem, was einem zusteht. Drittens, er ist der Schöpfer aller Dinge. Und ich will in Einfachheit hoffentlich erklären, wie diese Worte widerlegen, dass Christus ein Geschöpf ist. Wie der Paulus auch erklärt ist, Christus nicht geschaffen ist und gegen die Irrlehren antritt. Dieser Vers fängt mit einem Denn an. Also es begründet, wieso er der Erste der Schöpfung ist und wie das gemeint ist. Wenn es sagt, dass alles, also er ist der Schöpfer aller Dinge, dann ist das ein allumfassendes aller Dinge. Und der Vers, damit wir das auch gar nicht falsch verstehen, tut es auch ausführlich erklären. Von den sichtbaren Sachen, also die Sachen, die wir sehen, so wie die Sonne, den Mond, die Sterne, Flüsse, Täler, die Berge, Menschen und Tiere, alles, was wir sehen, er ist der Schöpfer von all dem. Er ist auch der Schöpfer von all den Sachen, die unsichtbar sind, so wie die Schwerkraft, Wind, Liebe, Elektronen, Luft, Wärme, sogar Dämonen, Engel und alle Mächte. Und er ist auch der Schöpfer von alles, was im Himmel ist und auf Erden ist. Also die Seraphim, die Engel und natürlich auch uns Menschen. Und dann folgt eine Reihenfolge von verschiedenen Mächten. Also von Thronen, von Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten. Das sind verschiedene Autoritätsformen, immer abnehmend in ihrem Maß, wie sie Macht ausüben können. Es gibt nichts, das ihm nicht untertan ist oder das er nicht geschaffen hat. Etwas, das sogar für uns auch schwer ist zu verstehen, ist, dass das Böse nur durch ihn existiert, aber er nicht der Ursprung von dem Bösen ist, weil er Licht ist und in ihm keine Finsternis herrscht. Also, wenn alles und wirklich alles durch ihn geschaffen ist und er der Schöpfer von allem ist, dann muss er sich selbst ja auch unter dem Erschaffenen stellen. Aber das geht nicht auf. Er ist der Schöpfer von allem. Hieße, er hätte sich auch selbst erschaffen müssen. Aber da er der Schöpfer von allem ist, fällt er nicht in der Kategorie von dem Geschaffenen. Und hier ein kleiner Einschub in unsere heutige Zeit, was auch sehr gängig ist natürlich und bekannt ist, sind die Jehova-Zeugen, die auch dieser Irrlehre glauben, dass Jesus nur ein Mensch ist. Und damit sie das mit der Bibel beweisen können oder rechtfertigen können, haben sie ein kleines Wort hinzugefügt. Und in den älteren Übersetzungen war dieses kleine Wort noch in Klammern, um hinzudeuten, dass es im Urtext nicht vorhanden ist. Aber in der neuesten Übersetzung in 2018 ist diese Klammer auch weggenommen. Und dieses kleine Wort, das hinzugefügt wurde, ist andere. Also durch ihn wurde alles andere geschaffen. Also sie würden sagen, zuerst wurde Jesus geschaffen und er hat alles andere geschaffen. Und dadurch stellen sie Jesus als Geschöpf dar und verleugnen seine Gottheit, aber auch die Dreieinigkeit, was uns sogar im 1. Mose 1 sehr klar steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Als der Geist noch über das Wasser schwebte, da sprach er. Und dieses Sprechen ist das Wort Gottes, was Johannes in seinem Evangelium beschreibt als: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts eines, das geworden ist. Also alles, was existiert, wurde durch Jesus erschaffen. Er ist der Schöpfer Gott. Viertens, er ist Besitzer aller Dinge. Alle Dinge gehören ihm. Psalm 50, Vers 10 sagt: Denn meins ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Also es ist etwas, das in dem Sinne Gott ausspricht und sagt: Alles gehört mir. Und er kann machen, was er will. Sprüche 21, 1: Wasserbächen gleicht das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Also Gott führt und leitet die Herzen der Könige. Also die Leute, die wir vielleicht als die Person beschreiben würden, die am meisten Macht hatten, am meisten Freiheit hätten, dass sie machen dürfen, was sie wollen. Gott ist derjenige, der selbst über sie herrscht. Ihm gehört alles. Und er hat auch alles für einen bestimmten Grund geschaffen. Zum Beispiel tut die Ausdehnung seine Herrlichkeit verkünden. Die Wärme und der Sonne tut uns an die Wärme seiner Liebe hindeuten. Die Kälte und die Dunkelheit tun den Zustand seiner Abwesenheit widerspiegeln. Alles dient ihm, um ihn groß zu machen, dass er verherrlicht wird, dass er den Ruhm bekommt, das ihm zusteht. Im Heidelberger Katechismus steht in der ersten Frage: Wo ist unser einziger Trost? Darin, dass wir in Leib und Seele, leben oder sterben, ihm gehören. Also wir gehören nicht uns selbst. Alle Dinge sind für ihn erschaffen. Fünftens, er ist der Erhalter aller Dinge. Wenn Jesus sagen würde oder nur aufhören sollte zu gebieten, dann würde alles zusammenstürzen. Im Reflektieren von diesem Gedanken wird die Größe Christi deutlich. Und es hilft mir oft, mal an Gedanken weiterzuspinnen, um wirklich da zu sehen, wie krass alles wirklich abhängig ist von Christus. Und ich stelle mir da nicht vor, dass Christus plötzlich alles auf einmal wegnimmt, sondern nur einzelne Sachen gebietet und nicht mehr erhält. Zum Beispiel, dass Farben nicht mehr ihre Leuchte geben. Stell dir vor, was für ein Chaos es nur am Straßenverkehr geben würde, wenn die Ampel nicht mehr rot, gelb, grün ist, sondern nur noch grau, grau, grau oder schwarz, schwarz, schwarz ist. Einfach ein Chaos wird herrschen. Ich bin vom Beruf Zimmermann und bin auch oft auch auf dem Dach unterwegs. Und es gab einen Moment auf der Baustelle, wo wir ein Dachfenster eingebaut haben. Und dieses Dachfenster wurde an 4 Saugknöpfen übers Dach zu der Stelle geführt, wo wir es einbauen sollten. Und mir wurde die Anweisung gegeben, dass ich leicht unterhalb des Fensters stehen soll, um es nur ein bisschen zu sichern, um es zu stabilisieren. Und in dem Moment kam mir der Gedanke, stell dir vor, Christus würde sagen, dass die Saugkraft aufhören soll zu funktionieren. Es hätte einen riesigen Schaden gegeben. Oder stell dir vor, du kannst nicht mehr deinen nächsten Atem nehmen, weil Christus will, dass die Luft nicht mehr existiert. Solche Meditation ist hilfreich und empfehlenswert mit dem Ergebnis, dass wir sehen, wie alles von Gott kommt und wir abhängig sind von ihm, dass jede einzelne Kleinigkeit eine Gnadengabe Gottes ist. Aber auch zu erkennen, dass Christus alles erhält. Das war die Erhabenheit Christi über alle Schöpfung. Lass uns jetzt die Erhabenheit Christi über die neue Schöpfung anschauen. Und warum neue Schöpfung, obwohl es in den nächsten Versen nicht klar und deutlich da geschildert wird, ist, weil in den nächsten Versen geht es um die Gemeinde. Und wir sind der Anfang der neuen Schöpfung. Und Christus, wenn er erhaben ist über die Schöpfung, die wir jetzt sehen und die jetzt existiert, dann muss er auch erhaben sein über die neue Schöpfung. Lass uns den nächsten Punkt anschauen. Er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung. Das Erstaunliche ist, dass Christus nicht nur all das ist, was wir bis jetzt uns angeschaut haben oder was wir bis jetzt gesehen haben, aber dass er auch das Haupt des Leibes ist. Oder noch krasser formuliert, obwohl Gott all das erschaffen hat, ist er Haupt des Leibes. Und Haupt des Leibes hier ist die Gemeinde gemeint, die Leute, die an ihm glauben. Ein Haufen bedeutungsloser Menschen. Wem juckt's, wer wir sind? Unser Planet ist ein winziger Punkt im Vergleich zum ganzen Universum. Psalm 8 stellt die Frage, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und dass du ihn geschaffen hast. Und es gibt einen Text in der Bibel, wo diese zwei Bilder wieder aufgegriffen werden und perfekt harmonieren. Wo Christus als Haupt dargestellt wird und dass Gott sich uns Menschen annimmt und erkennt. Und zwar Epheser Kapitel 5, die Verse 22 bis 27, wo Paulus das Bild verwendet von der Ehe. Ich möchte kurz diese Verse euch vorlesen. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frau den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, sie reinigend durch die Waschung des Wassers durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern so dass sie heilig und untadelig sei. Der Paulus verwendet hier das Beispiel von der Ehe, wo der Mann der Haupt der Frau ist, um zu zeigen, dass Christus der Haupt der Gemeinde ist. Aber der Anordnung, direkt danach, wird der Preis beschrieben, dass Jesus bezahlt hat, damit er dieses Haupt sein kann. Und da er für das Brautgeld alles Gold auf dieser Erde nicht gereicht hätte, hat er mit seinem eigenen Blut und Leben gezahlt. Und als Haupt führte uns zu grünen Auen. Von ihm kommt die Kraft, die Führung und die Weisheit. Ja, er bestimmt, wie das Evangelium zu verkünden ist, wie Menschen gerettet werden. Und er ist derjenige, der die Ehre bekommt, das Haupt der Gemeinde. Und bei ihm ist Geborgenheit und Fürsorge. Ein Haupt, unter dem wir uns gern stellen. Siebtens ist der nächste Punkt. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Hier haben wir wieder das Wort Erstgeboren. Und um es auch richtig wieder einzuordnen, haben wir noch einen kurzen Begriff davor. Der Anfang ist der Erstgeborene. Und jetzt diesen Gedanken erweitert, Erstgeborene aus den Toten. Und dieser Teilsatz verbindet quasi alles, was wir bis jetzt gehört haben, mit dem, was jetzt steht. Jesus Christus ist auferstanden aus den Toten. Aber er war nicht der Erste, der auferstanden ist aus den Toten. Wir wissen selbst, dass er Lazarus aus dem Toten auferweckt hat. Wir kennen auch Geschichten im Alten Testament, wo Leute aus dem Toten auferweckt wurden. Also wie ist er der Erstgeborene aus den Toten? Und doch ist diese Beschreibung, trifft zu 100% zu, dass er tatsächlich der Erste ist, der aus den Toten auferstanden wurde. Alle anderen in gewisser Hinsicht wurden nur wiederbelebt, um dann auch wieder zu sterben. Der Lazarus starb wieder. Aber Jesus ist auferstanden auf eine neue Art. Er hat ein neues, auferstandenes Leib bekommen. Ein Leib, das vollkommen ist. Das gleiche Leib, das wir auch haben werden, wenn wir auferstehen an den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und somit ist er der Erste. Er ist der Erste, der dieses neue Auferstehungsleib hat. Und indem er aus dem Toten auferstanden ist, hat er die neue Schöpfung begonnen. Und darum sind wir jetzt auch Teil der neuen Schöpfung. Und wiederum ist Christus der Erste, damit er wirklich in allem den Vorrang hat. Und in dieser neuen Schöpfung wird der Tod nicht mehr existieren. Es wird ihn gar nicht mehr geben. Und wir als Gemeinde stellen diese neue Schöpfung sichtbar dar. Obwohl noch nicht vollkommen, wir blicken hin auf diesen Tag. Und unsere Hoffnung basiert aber auf die Auferstehung von Jesus Christus. Jesus geht uns voran. Und das ist auch, warum er der Erste ist und sein muss. Achtens, er ist der Inbegriff von allem. Er ist alles in allem. Und das ist der Höhepunkt unseres Textes. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen. Es war Gott wohlgefällig, alles in Jesus wohnen zu lassen. Und das bedeutet nicht, und hier definieren wir wieder mit etwas, das nicht ist, dass Gott Jesus die Gottheit eingefüllt hat oder die Vollkommenheit eingefüllt hat, dass er nur ein Körper war und wie ein Gefäß gefüllt ist. Nein, er ist Gott selbst. Außer ihm gibt es nichts, was uns erfüllen kann. In ihm ist wirklich alle Fülle, die wir haben können. Es gibt keinen vollkommenen Trost, keine vollkommene Freude, keine vollkommene Vergnügung, keine vollkommene Heiligung, außer in ihm. In ihm ist wirklich alles, was wir haben können. Und darum können wir auch sagen, habe ich Christus, dann habe ich alles, was mein Herz begehrt. Habe ich Christus, dann habe ich alles, was mein Herz begehrt. Und es war gut in Gottes Augen, dass in Jesus Christus alles zu geben ist, alles zu empfangen ist. Und jeder, der an ihm glaubt und nur an ihn, darf teilhaben an dieser Fülle, die Gott darreicht. Und wenn wir ihn haben, dann sind wir auch vollkommen gerecht. Warum? Weil Christus das Gesetz vollkommen gehalten hat. Und in ihm wohnt die vollkommene Gerechtigkeit und die einzige, die vor Gott gilt. Und zum Letzten, er ist der Versöhner. Gott hat von Anfang an einen Bund geschlossen, wo er die Welt mit sich selbst versöhnen wird. Und damit das stattfinden kann, musste Jesus zur Welt kommen. Und in ihm musste alle Fülle wohnen. Er musste vollkommen Mensch sein, damit er uns vor Gott, dem Vater, vertreten kann. Aber er musste auch vollkommen Gott sein, damit er den ewigen, vollkommenen Zorn Gottes ertragen konnte und aus dem Toten auferstehen. Es war der Plan Gottes, durch ihn die Welt zu versöhnen. Weil durch den Sündenfall nicht nur wir Menschen verflucht wurden, sondern die ganze Schöpfung dem Fluch unterliegt. In eins von meinen Lieblingsliedern heißt es, die Schöpfung ersehnt den herrlichen Tag, wenn Jesus erlöst, was in Sünde lag. Und das ist, was Jesus gemacht hat. Er hat versöhnt. Er hat versöhnt nicht nur den Menschen, sondern die ganze Schöpfung. Wie in den Versen 15 bis 17, die jetzige Zeit beschrieben wird, so wird Jesus, und wo Jesus herrscht, so wird Jesus auch herrschen über die neue Welt, wo Himmel und Erde vereint sein werden. Und damit das stattfinden konnte, musste Jesus sterben. Aber für eine Versöhnung braucht es ein Opfer. Und dieses Opfer war nicht eine Geldsumme, weil es keinen Betrag auf Erden gibt, der den Zorn eines heiligen Gottes besänftigen kann. Es muss Leben für Leben geopfert werden. Und damit wir leben können, muss jemand sein Leben für uns hingeben. Und das hat Jesus für uns getan, um die Feindschaft zwischen Gott und Mensch zu beenden, damit wir versöhnt sein können mit Gott. Mit diesem herrlichen, unnahbaren Gott können wir jetzt versöhnt sein und können ihn nahen. Ist das nicht ein herrlicher, erhabener Christus? Und was diese Lobeshymne bewirken soll, ist, dass uns vor Augen Christus wirklich groß dargestellt wird. Darum lasst die Fülle des Christus in eure Herzen wohnen, seine Erhabenheit vor eure Augen stehen, damit ihr geschützt seid vor Irrlehren und in Dankbarkeit wirklich mit Freuden ausharrt, indem ihr ihn dafür lobt. Ich möchte noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du so herrlich bist, dass du so unendlich groß bist. Und ich danke dir, dass du in deinem Sohn uns begegnet bist, uns nahe gekommen bist, der du für uns Sünder so unnahbar bist. Und ich danke dir, dass wir in Jesus Christus so einen herrlichen Gott sehen dürfen. O Herr, ich bitte dir, dass du uns hilfst, unsere Herzen öffnest, um diese Herrlichkeit wahrzunehmen. Herr, dass wir nicht träge sind, auf Christus zu blicken, dass alle andere Herrlichkeiten dieser Welt als nichts erachtet werden im Vergleich zu wer Christus ist. In Christus Namen beten wir das. Amen.